Hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und hier treffe ich Gartenexpertinnen und Experten, Gärtnerinnen und Gärtner, aber auch Gartenliebhaber und Freunde, um sie auszuquetschen nach allen Regeln der Kunst über ihre Gärtnerei, über ihre Tipps. Und ich versuche natürlich ganz, ganz handfeste Ideen ihnen zu entlocken, die wir für unser Gärtnern nutzen können. Und heute habe ich Markus zu Besuch. Markus arbeitet im Online-Marketing, ist Kräuterpädagoge, Imker und leidenschaftlicher Gemüsegärtner. Hallo Markus.
Hi Matze, freut mich, dass ich hier sein kann heute.
Ja, mich auch. Man kann sagen, du bist sozusagen ein digitaler Naturbursche und ich weiß schon von dir, dass du und deine Familie schon vor einigen Jahren den Weg in die Selbstversorgung eingeschlagen habt und euch darum bemüht, jetzt Jahr für Jahr nach dem Motto Learning by Doing immer einen Schritt weiter zu kommen und so immer naturbezogener zu werden und euch möglichst wirklich weitgehend selber versorgen zu können. Ist das richtig?
Das stimmt, ja. Also es ist generell, glaube ich, Selbstversorgung ist so ein großer Begriff. Also gerade in der Zeit rund um Corona-Pandemie etc. kam ja regionale Versorgung auch wieder wesentlich präsenter in die Gesellschaft und da hat man gemerkt, dass Selbstversorgung auch wieder ein bisschen prominenter wird. Aber das, glaube ich, muss man so ein bisschen als iterativen Prozess sehen oder sagen wir so als Weg, wo es viele Schritte hin zu gehen gilt, um so mal Schritt für Schritt einfach voranzukommen. Denn jetzt von heute auf morgen Paradieschen anbauen, ist vielleicht nicht so die Action, aber wirklich Selbstversorgung im vollsten Umfang mit Getreide, Fleisch etc., das kann, glaube ich, auch mehr Jahrzehnte dauern, bis man da ankommt, wenn man das als Ziel gesetzt hat. Insofern, ja, da sind wir gerade mittendrin auf dieser Reise durch das Selbstversorgungsabenteuerland, sage ich mal.
Und ich habe auch gelernt, dass du das nicht nur mit deiner Partnerin zusammen machst, sondern eben auch die Kinder mit einbeziehst und ihr eine richtige Selbstversorgerfamilie werden wollt, zumindest, richtig?
Genau, ja, also das wäre das Ziel von dem Ganzen, dass man das wirklich so ein bisschen als Lifestyle auch für sich selber sieht. Weil einerseits geht es natürlich darum, die Ernährung der Familie auf ein möglichst hochwertiges Niveau zu heben. Und das kann man eben am besten steuern, wenn man möglichst viel selbst produziert, keine Frage. Aber es soll ja auch Spaß machen. Und gerade die Arbeit im Garten kann von jung bis alt eigentlich jedem sehr viel geben. Und wir waren da bemüht, von Anfang an unsere Kids mit einzubeziehen. Also Kids muss man relativieren. Unsere Tochter, die Marie, ist jetzt 4 Jahre, die ist schon ganz vorne mit dabei, wenn's ab in die Erde geht. Der Junior ist jetzt gerade mal 6 Monate, da geht noch nicht so viel, ne? Aber das birgt halt auch eigene Herausforderungen und Challenges. Natürlich viel Geduld auch und Freiraum, den man den Kids geben muss, damit die von Anfang an eben auch von dem Thema gecatcht werden, wirklich abgeholt und Spaß und Freude daran empfinden und dann quasi nicht das Gefühl haben, oh Mann, heute Nachmittag würde ich gerne auf den Spielplatz gehen, aber Mama und Papa hängen schon wieder im Gemüsebeet. Das ist da eine ganz spannende Herausforderung, ja, für alle zusammen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann nähern wir uns dem Thema am besten mal ganz von Anfang an. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie es bei euch losgegangen ist. Wann bist du denn oder seid ihr denn auf die Idee gekommen, wir könnten uns selbst versorgen oder wir könnten damit starten? Gab es da so einen Inspirationsmoment für dich?
Das ist eigentlich, also richtig aktiv ging es vor circa 5 Jahren los bei uns. Damals haben wir noch in einer Wohnung in der Stadt Niederösterreich gewohnt und hatten dann die Möglichkeit, über einen Freund auf einer landwirtschaftlichen Fläche ein altes Gemüsegärtchen, das zugewuchert war mit Holunder, Hartriegelstauden, mit Thujen interessanterweise mit dem Gemüsebeet. Das wurde über Jahre nicht mehr bestellt und war einfach zugewuchert von einem Ende bis zum anderen. Und da haben wir die Flächen wieder kultiviert und mal angefangen, ein bisschen diverse Gemüsesorten selbst anzubauen. Und da wirklich aber ganz, ganz frei weg, ohne ein großes Ziel aller Selbstversorgung, sondern eher so mal gucken, was rauskommt, macht Spaß. Ich war damals noch selbstständig im Bereich Online-Marketing, also quasi den ganzen Tag vorm Computer gesessen. Und da war das ein schöner Ausgleich, dann nachmittagsabend mit meiner Partnerin gemeinsam noch im Gemüsebeet quasi ein bisschen was Bodenständiges, Natürliches von der Arbeit her zu leisten. Und irgendwie hat sich da dann im Laufe der Zeit einfach mehr und mehr der Anspruch an uns gerichtet, dass wir eben die Versorgung mit dem Lebensmittel auf ein sehr hochwertiges Niveau stellen wollten. Also wir sind schon länger dabei, dass wir uns mit Sachen, die wir nicht selber anbauen, von regionalen Bio-Gemüsegärtnereien versorgen, möglichst auch Fleisch von Bio- oder Demeter-Betrieben, die aber bei uns regional gelegen sind, auch Getreide. Wir backen so gut wie alles selbst. Und ja. So ist das quasi losgegangen, da langsam reinzuschlittern. Und irgendwie haben wir hier dann Fuß gefasst, also an dem Ort, wo wir das Gemüsebeet übernehmen konnten. Das ist eine alte Landwirtschaft, die stillgelegt war und die hat einer meiner besten Freunde geerbt. Und da hatten wir dann die Möglichkeit bekommen, uns eine Wohnung in dem 200 Jahre alten Bauernhäuschen herzurichten. Und okay. Wohnen jetzt mittlerweile hier, ist ein bisschen weiter draußen am Land, umgeben von Feldern und Wäldern. Und da sind halt einige Hektar an Grünland rundherum. Das heißt, hier gab es die Möglichkeit, relativ einfach landwirtschaftliche Flächen zu bekommen, auf denen wir Kultur für Kultur quasi unser Portfolio erweitern konnten.
Wow, okay. Also das klingt ja jetzt schon wirklich richtig groß. Wie ist denn der Anteil von Arbeit, also du arbeitest ja noch im Online-Marketing, und Gartenarbeit oder Selbstversorgerarbeit bei euch beiden?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also meine Freundin ist aktuell noch in Karenz. Jetzt könnte man dazu geneigt sein zu sagen, sie hat ein bisschen mehr Zeit, aber Haushalt und Kinder sind ja doch auch ein relativ zeitintensives Hobby. Insofern hat sie dann noch nicht so viel mehr Zeit als ich. So zeitig prozentuell kann ich dir das jetzt gar nicht sagen, weil ich auch bemüht war, muss ich sagen, bewusst, das gar nicht so auf die Waagschale zu legen, wie viel kann man wo investieren verhältnismäßig, sondern einfach das möglichst frei und entspannt anzugehen. Da liegt oft auch die große Herausforderung, also insbesondere in diesem Jahr waren die Ziele Anfang des Jahres zum Beispiel wesentlich größer, als der Outcome dann war, weil Ende April kam unser Junior auf die Welt und da war halt der Fokus dann einfach ein anderer. Und ich bin manchmal ein Mensch, der sich recht hohe Ziele setzt und dann aber bald merkt, dass man da teilweise ein bisschen über die Möglichkeiten hinausgeschossen ist. Und insofern haben wir dann im Laufe des Jahres für uns erkannt, da müssen wir jetzt dieses Jahr ein bisschen runterschrauben. Aber dadurch, dass man jetzt das komplett frei für sich macht, war da auch kein Problem, sondern man hat dann einfach die Kulturen ein bisschen eingegrenzt und in Summe ein bisschen weniger quasi umgesetzt, ja.
Okay, also das wandert sozusagen so ein bisschen je nach, was gerade mehr Aufwand bedeutet oder braucht, konzentrierst du dich auf das eine oder das andere. Und natürlich, was ich raushöre, ist, die Familie geht vor, das ist natürlich das Wichtigste. Wie war es denn, als ihr gestartet seid? Also vielleicht kann ich mal ganz konkret fragen, mit was für Pflanzen habt ihr angefangen und ging das direkt sehr erfolgreich los und hat alles super geklappt oder gab es auch Rückschläge, wo du sagst, oh ja, guck mal, da konnte ich richtig was lernen und das könnte ich mal als Tipp hier für alle Zuhörenden raushauen?
Ja, das war eigentlich ein sehr spannender Start. Also zuerst waren wir so ein bisschen im Gemüsebeet quasi, auch Querbeet kann man sagen, von den Kulturen her. Und kurz darauf war die Lage so, dass ich meiner Selbstständigkeit den Rücken zukehren wollte und mir dann mal ein Jahr Auszeit unter Anführungszeichen genommen habe. Und da haben wir hier ein landwirtschaftliches Projekt aufgezogen. Das sollte so in die Market Gardening Richtung gehen. Und das war so eine richtige Hop- oder Drop-Entscheidung. Also da war ich gemeinsam mit meiner Freundin und ein Freund hatten wir noch dabei, zu dritt wollten wir das umsetzen und haben damals wirklich gleich Felder gepflügt und wollten es im richtig großen Stil angehen, als Quereinsteiger ohne Background in dem Bereich, was, glaube ich, grundsätzlich auch möglich ist, aber da war der Zugang so, dass wir doch die Ziele für damals einfach zu hoch geschraubt haben, vor allem auch in dem Punkt, so innerhalb dieses ersten Jahres sollte man gleich Umsätze erwirtschaften, um von der Market Gardening Angelegenheit zumindest ein Teil seines Lebensunterhalts bestreiten zu können. Das hat so nicht funktioniert, kann ich gleich vorwegnehmen. Ganz einfach, weil wir das aber auch ein bisschen blauäugig angegangen sind. Also einerseits war das so eine Mischform aus straighten Projekt mit Businessplan dahinter, ist ein Bereich, mit dem ich mich gern befasse, wo ich viele Excel-Tabellen und Pläne aufgestellt habe, alles super cool. Und dann ist aber doch so ein Freundschaftsding gewesen, wo man dann auf einmal vor einer Fläche steht und der Plan würde sagen, hier, diese und jene Kultur. Und dann hat man aber gerade salopp gesagt, das Säckchen mit den Radieschensamen in der Hand und dann wird da einfach Radieschen gestreut. Also es war ein bisschen unstrukturierter Quereinstieg quasi und hat uns dann innerhalb des ersten Jahres auch gezeigt, dass das so nicht die die klügste Form war, wie wir es da mal angegangen sind. Das heißt, der Einstieg für uns war eigentlich mit einem sehr großen Vorhaben, gleich mal ausgebremst zu werden, weil das einfach vom Grundansatz, wie wir uns das vorgestellt haben, damals nicht so funktioniert hat. Also wir haben in der Zeit dann auch unmittelbar davor, meine Freundin nicht die Ausbildung zur Kräuterpädagogik abgeschlossen, zu Imkern begonnen, dann hatten wir noch einen Fischteich mit Forellen und dieses Gemüseprojekt und das war dann in Summe einfach zu gut gemeint für diesen Lebensabschnitt, sage ich mal. Also da war weder im Gemüseanbau noch in der Imkerei so das Wissen und die Routine da, dass man das halt auch effizient vom zeitlichen Aufwand her umsetzen kann. Ja, also da wäre weniger wahrscheinlich mehr gewesen, wenn man ein bisschen schlanker in das Ganze reinstartet.
Das klingt auf jeden Fall nach wirklich großen Zielen und dann hast du es ja auch gerade eben schön formuliert, nämlich es war ein guter Plan da, an dem wir uns dann nicht so konkret gehalten haben und dann hat der Plan auch irgendwie nicht funktioniert. Naja, das hätte man sich ja auch denken können ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ja total super, einfach mal anzufangen und dann zu merken, okay, dann gehen wir vielleicht wieder einen Schritt zurück und schauen nochmal von vorne. Also dein erster Tipp wäre quasi nicht zu viel auf einmal. Jetzt hast du gerade eben die Radieschen schon angesprochen. Waren das tatsächlich eure ersten Pflanzen oder euer erstes Gemüse, das ihr angepflanzt habt?
Radieschen war auf jeden Fall bei den ersten dabei. Ich meine, es ist eine der dankbarsten Kulturen, weil die relativ schnell gehen und sehr, sehr pflegeleicht eigentlich sind. Also wenn man nichts falsch machen will, glaube ich, kann man mal gut mit Radieschen starten. Salate waren natürlich dabei. Tomaten waren im ersten Jahr so mäßig. Im zweiten Jahr hatten wir dann allerdings einen Folientunnel aufgestellt mit einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern. Und da sind fast ausschließlich Tomaten drin gewachsen und da ist auch richtig sportlich was weitergegangen. Also die hatten wir hochgebunden, die kann man dann Schritt für Schritt immer ein bisschen nach unten lassen, wenn sie bis oben gewachsen sind und so den Ertrag weiter ausreizen, sage ich mal. Also das war schon spannend zu sehen, was unter so einem Folientunnel oder einem Gewächshaus tatsächlich passieren kann, was das für ein Multiplikator ist im Vergleich zum Vorjahr, wo die Pflanzen noch im Freiland unter Anführungszeichen einfach draußen gestanden sind. Ja, aber das Tomaten auf jeden Fall, das hatten wir am Anfang dann noch dabei. Karotten sind für uns interessanterweise, also sind ja eigentlich ein Must-Have in jedem Gemüsebeet meiner Meinung nach, aber sind für uns so ein bisschen Endgegner. Also die funktionieren noch immer auf unserer Fläche relativ schlecht. Muss man sagen. Ja, das waren die Anfangskulturen, sage ich mal, aber es war recht breit gefächert dann, vor allem in dem Jahr natürlich, in dem wir dieses Projekt gestartet haben, noch verschiedene Krautsorten. Kohlrabi ist natürlich auch eine super dankbare Kultur, das war auch von Anfang an mit verschiedenen Sorten, weil die auch relativ schnell gehen und eigentlich safe funktionieren. Dann Brokkoli, Zucchini, natürlich en masse. Zucchini hat auch super funktioniert. Ja. Also da gab es ordentliche Ernten. Kürbisse sind auch super dankbar, finde ich. Denn wenn du die Pflanzen halbwegs pflegst, dann hast du da in der Regel auch gute Erträge. Und Kürbis hat halt auch das Potenzial, dass man ihn je nach Gegebenheiten relativ gut einlagern kann. Also da kann man auch noch länger Spaß an der Ernte haben sozusagen.
Da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber. Das ist ja schon mal wahnsinnig viel, was du jetzt alles aufzählst. Ich würde gerne noch mal zu den Tomaten zurückkommen, weil du gerade kurz so im Nebensatz gesagt hast, ja, da habt ihr jetzt 100 Quadratmeter. Wenn ihr 100 Quadratmeter Tomaten anbaut, dann ist das ja nicht nur für euch, oder? Selbstversorgung heißt ja eigentlich, ich versorge erstmal mich, aber ihr verkauft das dann auch.
Die 100 Quadratmeter haben wir jetzt nicht mehr. Also das war in dem Jahr mit dem Market Gardening Konzept, da hatten wir diesen Folientunnel. Der wurde dann allerdings, wir leben in einer sehr windigen Region und gerade in der Herbstzeit stürmt es hier mal ordentlich und dem einen oder anderen Sturm ist der Folientunnel dann zum Opfer gefallen und die Folie wurde komplett eliminiert und bis dato nicht neu aufgezogen. Aber der Folientunnel hat mittlerweile einen anderen Sinn und Zweck. Da leben jetzt unsere Hühner drin. Also da steht quasi das Gerippe und dient als Schutz vor Greifvögelattacken. Rundherum haben wir es eingezäunt. Um möglichst auch den Fuchs außerhalb des Geheges zu halten, denn der hat uns auch schon das eine oder andere Mal besucht. Also bei den Hühnern hatten wir grundsätzlich versucht, die Freiland zu halten, aber da wir recht abgelegen sind, gibt es ja natürlich auch andere Wildtiere, auf deren Speiseplan Hühner durchaus einen hohen Stellenwert haben scheinbar. Und das ging dann einfach nicht mehr, die Damen und den Herren frei herumlaufen zu lassen, wenn die dann dem Fuchs so verfallen. Aber so haben wir da jetzt eine schöne Fläche, wo die safe drin sind und auch genug Auslauf haben.
Das klingt ja wirklich echt heftig. Also auch vor allen Dingen nach vielen Sachen. Gibt's den Fischteich noch? Den habt ihr auch noch, oder?
Ja, das Spannende ist, es ist nicht nur ein Fischteich, sondern es ist eigentlich eine Anlage für die Forellenzucht. Also Zucht in dem Sinne vom Ei weg funktioniert hier leider nicht. Das wird in der Regel nur auf höheren Lagen gemacht, wo wirklich super reines und kühles Quellwasser ist. Das ist hier bei uns nicht gegeben. Aber bei uns geht ein kleiner Bach vorbei und da werden 12 Fischteiche von gespeist über ein System. Und da kann man die Fische halt vom Fingerling, also von den sehr kleinen Jungfischen aufziehen und dann verarbeiten, verwerten, verkaufen, wie auch immer. Und diese Anlage, da hatten wir einen Teich für uns mal gepachtet eine Zeit lang. Und da gab es jetzt aber eine Übergabe von den Pächtern. Das waren Vereine, die das nicht weiter betreiben. Die haben das jetzt alles wieder auf Vordermann gebracht. Und jetzt werden wir sehen, was damit passiert. Wir haben unseren Hut da auch mal in den Ring geworfen, ob wir nicht vielleicht die Anlage selber übernehmen wollen. Aber es hat auch wieder so ein Projekt, wo du zwischen 2000 und 2500 Forellen drin hast. Und das ist halt schon ein bisschen ressourcenintensiver, als jetzt mal eben kurz ein bisschen Futter reinschmeißen und nach 5 Minuten am Tag ist das der Aufwand vorbei. Wenn du das voll betreiben willst, dann könntest du da ein Vollzeitprojekt draus machen. Und es gibt halt das Zeitmanagement gerade bei uns nicht her. Und das hat was anderes als jetzt im Vergleich. Vorher habe ich gesagt, beim Gemüseanbau mussten wir dieses Jahr ein bisschen runterschrauben, hatte höhere Erwartungen. Ist dann kein Problem, weil dann lässt sich die Pflanze wachsen und gibt es halt nicht 120%, um das Maximum rauszuholen. Aber sobald da lebende Tiere im Wasser sind, kannst du nicht sagen, ach ja, macht mal euer Ding und vielleicht gucke ich dann 2 Wochen mal wieder, wie es euch geht. Ne?
Ja.
Da gerade die Frage, wie man, ob es eine Möglichkeit gibt, sich hier schlank einzubauen, weil für den Bereich Selbstversorgung ist gerade das Thema Fleisch, je nachdem wie man Fisch jetzt definiert, aber ich sehe es natürlich schon noch Fleisch irgendwo, ein anderes Kapitel als die Versorgung mit Gemüse. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger und mehr Challenge, aber ist einfach goldeswert, wenn du so quasi neben deinem Wohnhaus die Möglichkeit hast, auch deinen eigenen hochwertigen Fisch herzustellen, als Lebensmittel jetzt so gesehen. Insofern würde es uns schmerzen, wenn man hier nicht irgendwie die Möglichkeit auch nutzen könnte, aktiv zu werden, hier was zu machen. Ne?
Okay, also sehr inspirierend, dass man da auch neben den Pflanzen noch weiter aktiv sein kann. Du sprichst von Hühnern und von Fischen, aber natürlich interessieren mich die Pflanzen in diesem Podcast jetzt am meisten. Du hast gerade eben schon aufgezählt, Radieschen sind super und einfach zu ziehen, genauso Kohlrabi, Brokkoli, Zucchini, Kürbisse und die Karotten machen dir so ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn du 3 davon auswählen müsstest, um uns zu empfehlen, was wäre denn super für einen Start in die Selbstversorgung? Welche sollte ich nehmen? Und warum vielleicht?
Da würde ich auf jeden Fall mal anfangen mit den Kartoffeln, weil die tolle Knolle einfach einerseits, je nach Lagermöglichkeit natürlich, aber wenn man die Möglichkeit über einen Erdkeller zu verfügen hat, dann kannst du damit schon recht lang durchkommen und hast halt ein Produkt, das als Beilage zu sehr vielen Gerichten mit einem hohen Energiebedarf quasi zur Verfügung steht. Also das Kartoffeln bringt's voll, kann man auch verschiedenste Sorten nehmen, die ein bisschen Farbe in die Pfanne bringen quasi. Dann Tomaten würde ich auf jeden Fall nehmen. Gibt's auch verschiedene Sorten von kleinen Snacktomaten, die Kids lieben, bis hin zu den klassischen verschiedenen roten oder auch Fleischtomaten, gerade fürs Einmachen. Das machen wir schon relativ lange, dass wir unseren Jahresvorrat an Tomatensauce selbst herstellen. Was natürlich auch, wenn es mal schneller gehen muss, in der Küche ein Klassiker ist. Ne? Also vom Studenten bis zur jungen Familie ist Nudeln mit Tomatensauce ein Klassiker, der gut performt. Das heißt, die kann man auch super konservieren. Da hat man viel Freude dran, wenn man die Pflanzen pflegt. Und als Dritte würde ich mich jetzt zu einer Kultur hingezogen fühlen, die man vielleicht auch ein bisschen länger stehen kann. Und dort zum Beispiel rote Rüben lassen wir gerne auch bis in den Winter hinein auf dem Beet oder auf dem Feld, weil du da immer live kontrollieren kannst, ob die eh noch halbwegs frisch sind oder ob da schon die ersten dabei sind, die vielleicht ein bisschen Fäule ansetzen oder ob die Wühlmaus oder wer auch immer sich daran zu schaffen macht und die kannst du dann quasi frisch vom Feld holen. Also das wären jetzt quasi meine drei Favorites wahrscheinlich, ja, wenn ich 3 picken müsste.
Ja, das klingt ja schon mal super spannend. Auch der Gedanke, dass ich rote Rüben dann im Feld stehen lassen kann und gar nicht irgendwie einlagern muss oder sowas, ist ja auch, dann macht ja aktiv weniger Arbeit, oder?
Ich würde schon mal sagen, ja, also wir machen das mit einigen Kulturen. Lauch zum Beispiel überwintern wir schon länger draußen im Beet. Und das hat so ein bisschen, also gerade beim Lauch hat das einen reproduktiven Zyklus angenommen, wo wir den dann abschneiden. Und dann aus dem Strunk, der mit den Wurzeln drin bleibt, kommen neue Seitentriebe, die man wieder gesondert einsetzen kann. Und daraus wachsen dann im nächsten Jahr wieder die neuen Pflanzen. Da haben wir jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren eigentlich nichts neu gesetzt oder nachgekauft, sondern die aus sich selbst quasi immer wieder neu wachsen lassen. Und es funktioniert. Wusste ich vorher auch nicht, war ein Experiment, aber es funktioniert und der hält im Winter auch super durch. Dieses Jahr ist er uns dann im Sommer das erste Mal geschossen, also da hat er wirklich Blüten ausgebildet. Insofern haben wir fürs nächste Jahr trotzdem auch schon Samen für den Lauch nehmen können, die wir dann schneiden werden. Aber da funktioniert das super gut. Natürlich bei Kohlsorten, Kraut kann man auch gut draußen lassen. Es ist nicht so kälteempfindlich. Genau, ja. Mhm.
Ja, interessant, da auch so ranzugehen, zu sagen, welche Gemüse sind denn eigentlich für möglichst viele Gerichte verwendbar, wenn ich mich wirklich selber versorgen will. Kartoffeln, Tomaten, rote Rüben habe ich mir jetzt notiert. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt nicht so viel Platz habe, also auch auf kleinem Raum mit einem kleinen Garten oder auf dem Balkon erste Erfolge erzielen?
Ja, also da würde ich sagen, grundsätzlich mit dem Ansatz weniger ist mehr. Also da nicht die Welt niederreißen wollen, sondern mal klein anfangen. Und wenn du da zum Beispiel größere Töpfe auf dem Balkon stellst und da mal zwei, drei Tomatenpflanzen hochwachsen lässt dann und dich wirklich auf die fokussierst, dann kannst du da möglicherweise mehr Ertrag rausbringen als jemand anders, der auf 20 Quadratmeter versucht, aufs Ganze zu gehen, aber da nicht so dahinter ist. Sage ich jetzt ein bisschen überspitzt. Und das heißt weniger ist mehr. Und der zweite Faktor wäre, Kulturen zu wählen, die vielleicht ein bisschen schneller gehen. Also gerade Radieschen zum Beispiel oder dass man sich Rucola in so länglicheren Wannen zum Beispiel auf dem Balkon zieht. Das haben wir bei uns auf dem Balkon auch zusätzlich quasi, wenn man in der Küche was kocht und dann geht man nur schnell mal auf den Balkon rüber und holt ein bisschen Rucola oder verschiedene Kräuter. Dann wird das, glaube ich, ein ganz guter Zugang, um hier mal Fuß zu fassen und am Anfang eben gleich mit positiven Erlebnissen an den Start zu kommen.
Und sich wahrscheinlich auch nicht zu viel Druck machen, dass jetzt alles immer sofort klappen muss. Wahrscheinlich sind ja bei euch, du hast es ja schon beschrieben, auch viele Sachen schiefgegangen. Was machst du denn, wenn dir mal so ein Beet irgendwie überhaupt nicht funktioniert?
Du, es ist so, wie es ist. Also das habe ich gerade durch das Imker noch mehr gelernt als durch das Gemüsegärtnern, dass man, wenn man mit der Natur arbeitet, dann kann man nicht alles kontrollieren. Wenn das Wetter einfach nicht so prickelnd ist, dann wird es auch nicht so gut funktionieren. Heutzutage kann man dagegen viele Punkte gut vorgehen. Du kannst, wenn es zu kalt ist, mit Vlies deine Beete abdecken. Du kannst dir schon Frühbeete anlegen, die mit verschiedenen Abdeckungen auch von Fenster oder Plexiglas oder wie auch immer relativ einfach gehalten eigentlich schon schneller eine wärmere Temperatur zustande bringen und so schon ein bisschen Vorsprung für die ein oder andere Kultur rausholen. Da gibt es schon coole Möglichkeiten, um sich ein bisschen abzusichern. Aber grundsätzlich ist die Natur einfach wesentlich mächtiger als das, was wir ihr teilweise als Mensch abverlangen wollen. Und dem hat man sich auch ein bisschen zu fügen. Und das ist trifft ja gerade in der Landwirtschaft dann manche schon ziemlich schwer. Also ein Bekannter von mir zum Beispiel ist ein regionaler Obstsafthersteller. Und im letzten Jahr ist ja dann Kälteeinbruch gekommen, Ende April, Anfang Mai. Ja. Und das war natürlich für die Obstbäume eine Katastrophe und für einen Imker auch katastrophal, weil früher konnte man mit Ende April, Anfang Mai nach Apfelkirschblüte eventuell schon das erste Mal Honig schleudern und da ist man mittlerweile meistens nicht so nah dran. Also bei uns ist es eigentlich meistens so, dass wir überhaupt nur einmal im Jahr schleudern. Obwohl dieses Jahr muss ich sagen, hat es sehr gut funktioniert. Da war es ja schon früh warm und man ist von Kälteeinbrüchen noch halbwegs verschont geblieben. Aber ja, das sind Sachen, die kann man nicht, die sind nicht so planbar meiner Meinung nach und da sollte man sich auch ein bisschen dem fügen, quasi den höheren Mächten unter Anführungszeichen.
Ja, okay. Also das ist immer so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen was kann ich beeinflussen und was eben nicht. Wie ist es denn mit dem Boden? Hast du eine spezielle Herangehensweise, um deinen Boden vorzubereiten auf bestimmte Pflanzen oder sowas? Hast du Tipps da?
Ja, also grundsätzlich gerade das Thema Boden, da haben wir noch viel Luft nach oben, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und das ist wahrscheinlich mitunter der ausschlaggebendste Faktor, was schlussendlich dabei rausschaut. Also wir haben recht lehmhaltigen Boden, das heißt, der ist recht dicht und das ist dann oftmals eben auch für Wurzelgemüse oder Knollen ein bisschen eine Challenge. Also vielleicht trägt der auch seinen Teil dazu bei, dass die Karotten uns noch nicht so wohlbesinnt sind, wie wir sie gerne hätten. Aber was wir gerne machen, ist die Beete im Herbst mehr oder weniger einzuwintern. Also die kann man abdecken, kannst du natürliche Mulche nehmen, wie Stroh oder gewisses Schnittgut, mit dem man das abdeckt. Man kann aber auch ganz einfach Folien nehmen, mit denen der Boden abgedeckt wird, damit hier nicht so schnell was Neues nachsprießen kann dann im Frühjahr, damit man hier eine saubere Fläche hat und die Erosion vielleicht auch nicht so einfährt im Winter. Wichtig wäre, dass halt wasserdurchlässig ist natürlich irgendwo. Dann frischen Kompost einarbeiten, das haben wir in den ersten Jahren komplett unterschätzt. Also da haben wir nahezu ausschließlich auf dem Boden gearbeitet, so wie er halt ist. Und dann natürlich gedüngt über das Jahr verteilt, aber dass man jetzt wirklich Komposterde im Frühjahr nimmt und die mit einarbeitet, das kann schon ein ordentlicher Booster sein für die Erträge und den Pflänzchen sehr wohl weiterhelfen. Und das würde ich empfehlen. Und spannend ist natürlich immer so die Fragestellung, ob man so eine No-Dig-Methode wählt, also wo das Erdreich nicht gewendet wird quasi, sondern eher so mit einer Broadfork oder Grabgabel ein bisschen aufgelockert, damit hier Luft reinkommt, damit man eben die Mikroorganismen im Boden, die Bodenschichten nicht so sehr durcheinander bringt. Und ist in dem Bereich Market Gardening und Gemüsegärtnerei ein bisschen kontrovers diskutiert, würde ich mal sagen, so wie ich das bis jetzt aufgenommen habe. Da sind wir auch nicht so auf dem einheitlichen Kurs. Das machen wir mal so, mal so. Manchmal ist es auch so, dass eine Fläche bei uns quasi als Störfläche, wenn das aufgerissen wurde, wieder von irgendwelchen Wildpflanzen übernommen wird. Und es ist auch schön, was sich da so ansammelt und findet. Und gerade als Kräuterpädagoge kannst du da auch gerne eine Stunde drin sitzen und ein bisschen Pflanzen bestimmt dich darüber freuen. Aber wenn du die Fläche dann wieder für was anderes verwenden willst, dann ist halt manchmal trotzdem mit der Grabgabel da ordentlich reinzugehen und dann bringst du zwangsläufig die Bodenschichten schon ein bisschen mehr durcheinander, als das jetzt ein Follower der No-Dig-Methode wahrscheinlich umsetzen würde.
Ja, okay. Also da bist du nicht so dogmatisch, sondern ihr macht das auf verschiedene Art und Weisen, je nachdem, was gerade besser erscheint.
Ist auch zu uns strukturiert. Also ich hätte da sehr gerne so einen straighten Weg, wo ich sagen kann, Mensch, das ist der Weg, den haben wir für uns auserkoren, der funktioniert am besten. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt mal gucken, wo wir uns da die nächsten Jahre hinbewegen.
Ja, aber es ist doch auch schön zu sehen, dass auch Semi-Profis da mitunter sich die Zeit geben, den richtigen Weg erst noch zu finden und nicht zu sagen, wir halten uns jetzt ganz konkret an diese oder jene Methode. Wir sind sehr gespannt darauf, was du da noch so entwickelst. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachhören. Lass uns mal noch über einen Plan reden. Du hattest ja gesagt, ganz am Anfang hattet ihr ein bisschen zu viel geplant und zu viel gewollt, aber machst du dir einen Gartenplan, um das ganze Jahr über Erträge zu haben zum Beispiel? Gibt es eine einfache Methode, um Fruchterfolge clever zu gestalten?
Wichtig ist grundsätzlich die Fruchtfolge auf jeden Fall zu beachten, damit der Boden eben nicht zu massiv ausgelaugt wird. Aber auch das, also das ist grundsätzlich eine Regel, an die sollte man sich halten. Aber wir haben dort auch, ein spannendes Thema mit der Großmutter von meiner Freundin. Die haben eine Landwirtschaft und die haben zum Beispiel jahrelang auf dem gleichen Boden die Kartoffeln drin. Mhm. Und die sagt, da ist nichts mit Fruchtfolge, die wachsen dort und fertig und es funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich. Meistens. Also dieses Jahr war eine Ausnahme, muss man leider sagen. Da war es nicht so prickelnd, aber sonst funktioniert es immer. Also die legt da nicht so viel Wert drauf und als Bäuerin mit über 80 Jahren funktioniert das trotzdem gut und da brauche ich hier mit keinem Lehrbuch kommen, sondern die weiß, was sie tut. Es funktioniert einfach. Aber wir legen natürlich schon Wert drauf, auch eine Fruchtfolge reinzubringen, wo eben quasi so das Rad von Schwachmitteln und Starkzehrern gegeben ist, um dem Boden die Möglichkeit auch von Regeneration zu geben und den nicht zu stark auszulaugen auf relativ kurze Zeit gesehen. Aber auch das ist ein Punkt, es ist oft viel Spielerei und wie vorher schon angeteasert, ich sitze gerne vor Excel-Tabellen und mache mir die abgespacedesten Pläne und denke mir, boah, jetzt kurz vor wissenschaftlicher Arbeit Niveau, sage ich mal. Aber manchmal merke ich dann, wenn ich am Feld mache, das ist ein bisschen überpowered und dann habe ich so ein Gefühl, Mensch, vielleicht sollten wir hier das und das noch tauschen und dann kommt am Ende der Umsetzung doch ein bisschen was anderes raus aus der Plan. Aber wenn man es ein bisschen größer will als jetzt hier zwei Beete, 2x3 Quadratmeter, dann finde ich schon, dass es Sinn macht, sich einen Plan zurechtzulegen und auch wann, welche Kultur, wo raus soll. Und das meine ich nicht auf super, super steif, hier Stichtag, an dem und dem Tag muss dieses Körnchen unter der Erde sein, sonst ist das ganze Jahr gelaufen. Aber schon ein bisschen eine Struktur dahinter, weil es einfach schlussendlich alles vereinfacht vom Outcome. Man muss es ja ein bisschen holistisch betrachten. Es geht ja nicht nur darum, wann ich was unter die Erde bringe, das hängt ja auch damit zusammen, wann sollte das dann reif sein. Bei gewissen Kulturen habe ich dann nach der Ernte noch die Aufgabe, das Ganze möglichst zeitnah zu verarbeiten. Also Tomaten zum Beispiel wäre nicht optimal, wenn ich die heute ernte und sage, ach, dann nächste Woche koche ich die mal ein, dann wird die Hälfte schon eher verfault sein. Wahrscheinlich, deshalb, wenn die frisch geerntet werden, sollten sie auch gleich eingekocht werden, damit da halt die beste Qualität im Glas ist und das auch haltbar gemacht werden kann. Und so ist gerade, wenn man auf Familie auch einen Wert legt und einen Vollzeitjob hat, da auch die Aufgabe gegeben, eben seine zeitlichen Ressourcen so einzuplanen, wie man wo das am besten funktionieren kann. Ne?
Wie machst du das denn ganz konkret? Also du hast jetzt verschiedene Beete, richtig viel Platz und malst du dir dann sowas wie eine Excel-Tabelle auf dem Computer wirklich und sagst dann, alles klar, guck mal, hier sind 40 Quadratmeter, da machen wir Tomaten hin, dann die pflanzen wir dann ein und so weiter und so fort?
So ähnlich. Also ganz am Anfang war es mein kleines schlaues Notizbüchlein und da wurden die Beete händisch eingezeichnet. Es hat irrsinnig schön ausgesehen und viel Spaß gemacht und war aber ein bisschen nicht ganz so übersichtlich schlussendlich. Dann habe ich die Beete tatsächlich auf Excel-Tabellen mehr oder weniger eingezeichnet mit farblich hinterlegten Zellen und so. Und mittlerweile passiert das aber relativ schlicht gehalten auf Listen, in welchem Beet Nummer 1, 2, da. War letzten Jahr welche Kultur und was soll dann in diesem beziehungsweise im Folgejahr darauf folgen, wie kann ich das Rad am besten anlegen.
Notierst du denn auch ganz konkret, im Frühjahr, weiß ich nicht, in der ersten Aprilwoche pflanze ich das und das an und dann nach einem Monat ist das sowieso weit und dann müsste ich da Erntetermin haben und so weiter? Oder hast du es quasi grob, sodass du siehst, wann du ungefähr was machen willst und dann wartest du und schaust mal, was fertig ist?
Also auf Kalenderwochenbasis geben wir davor, wann Jungpflanzen aus dem Korn gezogen werden, wann Jungpflanzen aufs Feld sollten. Und was die Ernte betrifft, da gibt es natürlich schon Richtwerte, ab wie viel Wochen Zeit auf dem Feld oder dem Beet die Ernte soweit sein sollte. Aber da haben wir festgestellt, dass das so ein bisschen on the fly dann passieren muss, weil es einfach komplett unterschiedlich ist. In dem Jahr funktioniert der Zucchini super, im nächsten dauert er wieder 2 Wochen länger. Also da versuchen wir uns dann schon möglichst flexibel auch zu geben, aber was zu planen geht, geht zu planen. Ja. Also grundsätzlich auf Kalenderwochenbasis versuchen wir das Ganze festzunageln. Ja.
Okay, und wenn man schon beim Planen ist, wie ist es dann mit Urlaub? Habt ihr die Chance überhaupt Urlaub zu machen, wenn ihr wirklich so viel mit Pflanzen und auch vor allen Dingen mit Tieren arbeitet?
Das war bis jetzt kein Problem, weil dann Freunde oder Eltern auf die Hühner zumindest geschaut haben. Also Bienen, da habe ich aktuell niemanden, dem ich die Betreuung von denen zumuten kann. Aber wenn wir auf Urlaub waren, dann war das eigentlich nur eine Woche. Und eine Woche können die Bienen im Sommer sehr gut zurechtkommen, ohne dass jemand reinsieht im Normalfall. Insofern, und was die Felder, die Beete betrifft, haben wir die Möglichkeit, mit automatisierter Bewässerung hier relativ gut zu arbeiten. Ja.
Okay, ja, das ist natürlich praktisch dann. Dann lass uns mal drüber reden, wie es mit Ernteüberschüssen aussieht. Du kannst ja nicht alles sofort essen. Das heißt, wie wird sinnvoll verarbeitet und gelagert, damit es haltbar bleibt? Hast du Tipps?
Ja, grundsätzlich einmachen, konservieren, was nur geht. Mhm. Also ich sag mal wir haben hier natürlich auch viele Obstsorten. Wir haben Kirschbäume, Apfelbäume, Birnbäume, Zwetschgenbäume. Und da je nachdem, was das Jahr quasi so hergibt, sind wir auch bemüht einzumachen, was nur geht. So haben wir verschiedene Zwetschgenmarmeladen, Kompotte, Apfelmus, gerade für die Kids super, ne? Ebenso mit Birnen. Das sind natürlich Klassiker, die alle eingemacht und eingeweckt werden. Tomatensauce hatten wir vorher schon, das machen wir schon seit Jahren, Jahresvorrat. Dann natürlich auch das Thema in einem Dörrautomat, Tomaten zu trocknen. So haben wir auch getrocknete Tomaten schon in Öl eingelegt, ist auch eine super coole Sache und köstlich, was dabei rauskommen kann. Kräuter natürlich trocknen, sowohl für Tee als auch als Gewürze, kann man recht lang haltbar machen. Für Kartoffeln haben wir die Möglichkeit, die in einem Erdkeller einzulagern, die eigentlich dann auch das ganze Jahr ganz gut haltbar bleiben. Bei Karotten gibt es die Möglichkeit, die auch in einem Erdkeller in Sand zu stecken, also mit dem Grün zu ernten und dann quasi die Karotte selbst in den Sand zu stecken in der Kiste. Mhm. Und die halten da super lang. Das ist auch ein cooles Ding, das gut funktioniert. Was haben wir noch? Das Thema Fermentieren natürlich. Also fermentieren kannst du ja, glaube ich, so gut wie jedes Gemüse. Das haben wir zum Beispiel rote Rüben, da kann man den Quast draus machen, wo einfach rote Rüben geschnitten quasi in mehr oder weniger eine Salzlake eingemacht werden. und also eingelegt, es funktioniert kalt, und das haltbar gemacht wird. Radieschen, Kimchi natürlich aus Chinakohl, Sauerkraut, sowieso keine Frage, ne? Ist ein Klassiker. Also das funktioniert alles sehr gut. Es bringt aber auch Challenges mit sich. Also es passiert schon auch mal, dass das eine oder andere Glas nicht ganz sauber gehandhabt wurde und dann zu schimmeln beginnt. Oder Sauerkraut ist uns auch schon passiert im Gärtopf. Also da machst du gleich so 5 bis 10 Kilo Sauerkraut. Und wenn das halt Schimmel ansetzt, ist schon schmerzhaft, ne? Weil das dauert dann doch ein paar Wochen, bis das fertig wäre. Und dann hast du oben Schimmel und kannst eigentlich den kompletten Bottich kübeln. Das tut schon sehr weh, das ist auch schon zweimal passiert. Aber das sind alles so die Rückschläge, aus denen es zu lernen gilt. Und ich denke mir gerade das ganze Thema Einmachen. Ich glaube, das war in unserem Breitengraden vor 2 oder 3 Generationen, da war das noch Standard, da war das noch Usus, dass unsere Urgroßeltern selbst Sauerkraut gemacht haben, zumindest im ländlichen Bereich, und verschiedenste Tomaten, Soßen, Säfte, Marmeladen, was weiß ich nicht, was alles das einmachen. Und irgendwie in unserer Generation ist das gar nicht mehr so Standard, weil im Supermarkt ist halt doch einfacher, ne, und komfortabler und kostet weniger Zeit, ja. Und ist auch günstig oftmals, je nachdem, welche Qualitätsstufe man hier anstrebt. Und das war für uns auch, kurz noch ein bisschen weiter ausgeholt, aber so der Anreiz, diese traditionellen Methoden mit Lebensmittelverarbeitung wieder zu erlernen. Und das ist auch was ich gern meinen Kids weitergeben will, einfach das Skillset zu erlernen. Wenn die dann keinen Bock drauf haben, wenn sie erwachsen sind, ist ja komplett legitim und okay, zwänge ich ihnen nicht auf, aber sie sonst zumindest mal gesehen haben und wissen, wie der Spaß funktioniert. Das heißt, falls sie das auch reizt, künftig die Möglichkeit haben, das selbst umzusetzen.
Ja, und das ist ja auch eine tolle Möglichkeit für Kinder, einfach wirklich kennenzulernen, wie lecker ist ja häufig viel leckerer, das, was man selber eingemacht hat, als das, was es aus dem Supermarkt zu kaufen gibt. Vor allen Dingen, weil man ja auch selber entscheiden kann, wie viel Zucker füge ich jetzt dazu, etc. pp. Oder seine eigenen Rezepte machen kann. Jetzt sag mir aber doch ganz kurz, es klingt ja schon nach sehr, sehr viel Arbeit, wenn dann so die Einmachzeit kommt. Zum Beispiel Dörrautomat. Ja? Wenn ich da jetzt meine Tomaten trocknen möchte, wie lange dauert das? Wie viel Arbeitsaufwand ist das? Und ist das nicht auch zum Beispiel, wenn du fermentierst oder so, ein Thema mit Gerüchen, so, wenn du das zu Hause machst?
Ja, ist es. Also grundsätzlich vom Zeitlichen her ist schon recht intensiv. Also das Ganze mit der Tomatensauce, da sind wir mittlerweile schon so weit, dass man klar sagen muss, da kannst du dir schon einen Urlaubstag einteilen und dann wirklich in der Früh direkt raus alles abernten, waschen, und dann wird das Ganze mal eingekocht. In der Küche hast du dann gefühlt 80 Grad, weil, weiß ich, wie viele Töpfe auf dem Herd stehen und eine Herdplatte noch extra aufgestellt wird. Und dann wird hier gekocht und püriert und geschnitten. Aber auch das, ich glaube, man muss sich nur mal bewusst werden, dass das eine zeitaufwendige, intensive Angelegenheit ist, und sich halt die Frage stellen, habe ich Bock drauf? Aus welchem Anreiz mache ich das jetzt? Ist es was, was mir Spaß macht? Das mache ich gern. Ein anderer geht lieber Fußball spielen oder laufen. Okay, ich mache Tomatensauce. Oder mache ich das nur unter Anführungszeichen, um was Gesundes auf den Teller zu bringen? Ist ja dann auch intrinsische Motivation, nur auf eine andere Art und Weise. Aber dann muss man sich aus dieser Motivation heraus einfach die Zeit auch so einteilen. Und da kannst du ja auch die Kinder super einbinden. Also meine Kleine hat mit 2 Jahren das erste Mal da selbst Hand angelegt und Tomaten geschnitten, und zwischendurch fliegt dir da mal eine Zwiebel um die Ohren, wenn die Kinder da dabei sind, aber das, wenn man das entspannt angeht, dann macht das auch Spaß, und dann geht da auch was weiter. Das heißt, ja, zeitintensiv ist das schon. Es gibt andere Sachen, die sind da ein bisschen mehr so on the fly, also quasi vorm Abendessen, dass man noch ein Glas fermentierte Radieschen zum Beispiel ansetzt. Wenn am Nachmittag draußen ist, dann ernten wir ein paar Radieschen, die gerade reif sind, nehmen wir die mit rein. Einer richtet das Abendessen an, und der zweite kümmert sich darum, dass da ein Gläschen eingemacht wird. Also da ist es oft so, dass wir da jetzt nicht so den Jahresvorrat auf 1 machen, sondern das, was gerade da ist, hier 2, 3 Gläschen mal nebenbei. Aber ich sag mal, fermentieren ist jetzt auch nicht so die Action, weil dann machst du das Gemüse fertig sauber und musst es dann nur da Anführungszeichen mit einer Salzlake aufgießen. Und dann wird es stehen gelassen. Und dann beginnt halt die wahre Arbeit im Gläschen. Und das führt tatsächlich auch zu spannenden Gerüchen, sagen wir mal. Und das ist halt auch immer so eine Sache, aber wo stellst du das hin? Ne? Am Anfang ist es für viele dieser Produkte wichtig, dass die Zimmertemperatur haben, nicht zu kühl. ist bei uns dann eher so in der Küche aufgehoben. Und eine Zeit lang hatten wir das zum Beispiel direkt da stehen, wo unsere Essgruppe auch ist, also unser Esstisch. Und da haben wir uns dann mal die Frage gestellt, ob eigentlich, wenn Besucher da sind, die genau davor sitzen, ob die das wahrnehmen als unangenehmen Geruch, weil ich weiß nicht, ob man da selbst ein bisschen abgestumpft wird dafür und das gar nicht mehr so intensiv wahrnimmt. Aber es hat zumindest keiner was gesagt und auch auf die Frage hin hat keiner angemerkt, dass sie was gerochen hätten. Vielleicht war es nur aus Höflichkeit oder Scham, ich weiß es nicht. Aber man selber sieht es dann relativ entspannt, finde ich eigentlich.
Ja. Sind sie denn wiedergekommen, die Gäste?
Die sind wiedergekommen. Also irgendwie entweder haben sie es wirklich nicht gerochen oder vielleicht mögen sie es ja sogar, ist auch möglich, ne?
Ja, das kann ja auch gut sein, das stimmt, ja. Also dann würde ich sagen, das sollte das eher kein Problem sein. Und wie lange dauert so Arbeit am Dörrautomat?
Naja, also der Dörrautomat, je nachdem, was du jetzt trocknen willst, dauert dann unterschiedlich lang, bis das läuft. Aber das ist so ein Klassiker bei uns, Abendgestaltung. Wenn die Kids schlafen, dann sitzen wir halt zu zweit und schnippeln da die Tomaten, man quatscht ein bisschen oder die Erdbeeren, whatever, in Scheiben und dann kommt das in den Dörrautomat und der Rest geht dann eigentlich von selbst.
Okay, cool. Dann lass uns mal noch ein bisschen über deine Kids sprechen, aber vor allen Dingen natürlich über deine Tochter. Du hast ja gesagt, sie ist jetzt 4. Und für viele ist das, glaube ich, interessant, wie man Kinder mit in die Gartenarbeit mit einbeziehen kann, wie man sie so ein bisschen heranführen kann und ihnen auch vielleicht Lust macht. Wie ist bei dir gelaufen und hast du vielleicht Tipps?
Aber ich glaube, das Wichtigste ist dann eine gewisse Grundentspannung mit reinzubringen, denn wenn man zu steif auf gewisse Pläne und Vorhaben von sich selbst pocht und sein Kind dabei einbinden will, dann wird man das wahrscheinlich nicht so frei, so schnell, so super straight und genau umsetzen können. Wäre auch ein bisschen vermessen von der Vierjährigen zu erwarten, dass die wenn ich die Beete genauso aufbereitet, wie ich das mit 36 Jahren mache. Aber wir haben zum Beispiel so einen Ansatz gewählt, dass wir gesagt haben, sie hat auch ihr eigenes Beet, da kann sie von Pflanzen über Gemüse anbauen, worauf sie Bock hat. Und es ist halt cool, wenn man da den Kindern wirklich von Anfang an die Möglichkeit gibt, selbst diesen Fortschritt auch zu sehen. Also gerade Radieschen sind da spitze, weil die schnell gehen und da sieht sie dann wirklich schnell, okay, jetzt habe ich vor kurzem unter Anführungszeichen erst den Samen reingedrückt, habe das jeden Tag gegossen und jetzt kommt schon das Grün hervor und 2 Wochen später kann sie schon Radieschen knabbern. Insofern da wirklich voll abholen und also ich habe wirklich für mich gemerkt, das Wichtigste ist da selbst entspannt ranzugehen. Oftmals war das so in den letzten Jahren die Vorstellung, dass diese ganze Angelegenheit des Gemüseanbaus quasi so nebenbei locker flockig funktionieren soll und es ist aber einfach viel ressourcenintensiver, wenn du es ordentlich machen willst und dann ab dem Punkt, wo man da vielleicht ein bisschen verbissen wird, merkt man, dass man im Kopf nicht mehr so die Freiheit hat, jetzt sein Kind ja auch einfach werken zu lassen und dann bist du halt nicht nur am Feld, sondern auch bei deinem Kind natürlich, na, kannst du ja mit 3 oder 4 Jahren nicht komplett frei sich selbst überlassen mit der Grabgabel in der Hand oder ja, oder welchem Werkzeug auch immer. Aber wenn man das entspannt angeht und ihnen da die Möglichkeit gibt, auch einfach mal in die Erde reinzulangen und dann fliegt meinetwegen auch mal ein bisschen Erde herum und die eine Spur von der nächsten Kultur ist ein bisschen schief gezogen oder wie auch immer, dann kommt da vielleicht der eigene Drang nach dem Perfektionismus nicht so ganz auf seine befriedigte Stufe. Aber ich glaube, dass man da die Möglichkeit hat, den Kids Momente mitzugeben, die sie nicht vergessen werden und das wahrscheinlich wesentlich mehr wert ist, als da jetzt der maximale Ertrag oder das schönste und sauberste Beet zu haben.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach wichtig, dass es viel mit Loslassen zu tun hat, seinen eigenen Perfektionsdrang. Wie kann man denn so einen Garten gestalten, in dem Kinder arbeiten, aber auch spielen können oder wo sich das so vermischt und verbindet? Geht es da auch darum, einfach zu sagen, ja, du darfst auf dem Beet auch Fußball spielen oder habt ihr da irgendwie Flächen, die so für das jeweilige bestimmt sind?
Ja, haben wir mittlerweile. Also wir haben das relativ umständlich gehabt die letzten Jahre und dieses Jahr ein bisschen neu strukturiert, wo auch so ein Kletterturm mit Schaukelrutsche und Co., den wir uns da so hingestellt haben, dass wir quasi auf den Beeten arbeiten können, währenddessen die Kleine entspannt in ihrem Bereich auch mit der Sandkiste und so spielen kann und man da wirklich nebeneinander quasi ist und so die Übersicht hat, ist vor allem deshalb wichtig, weil wir haben auf dem Gelände auch 12 Bienenvölker stehen haben. Na, also das ist jetzt auch nicht so empfehlenswert, dass die Kleine da davor zu tanzen beginnt, obwohl die relativ zahm sind, aber das muss man trotzdem nicht riskieren. Und die Fischteiche halt auch da sind. Da sind natürlich auch verschiedene, durch dieses Befüllungs- und Abflusssystem, Schächte, wo ein Kind einfach nicht komplett frei herumlaufen kann. Also ganz nüchtern betrachtet muss man sagen, ist das Areal draußen jetzt nicht so 100% kindgerecht aufgebaut. Aber wir haben es in diesem Jahr geschafft, das so umzustrukturieren, dass eben der Kinderbereich und die anderen Teile so voneinander entfernt aufgestellt wurden, dass sie da jetzt relativ frei ihr Ding machen kann. Und während man selbst etwas mit dem Gemüse macht, also am Arbeiten ist quasi auf dem Feld und in den Beeten, man sein Kind dabei haben kann, direkt am Feld oder eben auch in ihrem eigenen Bereich. Also das war auf jeden Fall ein absoluter Gewinn, das jetzt so anzulegen für alle Beteiligten, würde ich sagen. Also das ist ein wichtiger Punkt, sich das zu überlegen. Und wie vorher schon gesagt, ich glaube echt so eine eigene Era auch im Bereich des Gemüseanbaus, wo die machen können, was sie wollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so was Tolles ist für die Kids, wenn sie sich da selbst verwirklichen können. Und wenn da schlussendlich nach 4 Wochen alles zugewuchert ist von irgendwas anderem, ist es auch okay, wenn sie ihre Freude damit hat. Also was, wo man selbst jetzt nicht den Anspruch hat, dass da Erträge rauskommen, sondern eher so der Spaß für die Kids gegeben ist.
Das ist doch auch der Ort, wo dann so eine Eigenverantwortlichkeit vielleicht irgendwann entsteht und so ein Verständnis für Nachhaltigkeit oder wie funktioniert Natur eigentlich oder so. Ich weiß nicht, wäre so meine Vorstellung, dass Kinder diesen Umgang mit Ressourcen selber lernen.
Ja, schön gesagt, definitiv, ja. Und ich glaube, dass das auch unter Umständen das ist, was mittlerweile oftmals ein bisschen zu kurz kommt. Ein gewisses Bewusstsein auch dafür, was eigentlich heißt, dass gewisse Lebensmittel produziert werden. Ich meine, das wächst ja alles nicht so im Supermarkt. Und man darf das nicht falsch verstehen. Also ich will da nicht jetzt den Handel oder Supermärkte schlecht reden. Und wir sind auch nicht 100% Selbstversorger. Wir gehen auch normal einkaufen. Also wir sind jetzt nicht die abgespaceden Oberhippies, die sich von allem abgrenzen wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber mal zu sehen, was es heißt, dass gewisse Kulturen wachsen, dass Lebensmittelgerichte auf den Tisch kommen, wirklich vom Samen der Pflanze bis hin zur Ernte und zur Verarbeitung der Produkte, da fließt schon ordentlich Energie rein und das finde ich schon wertvoll, wenn man das ein bisschen vermittelt kriegt und so vielleicht auch allalong in seinem Leben dann mehr zu schätzen weiß, als wenn man da nie einen Kontakt damit hatte, ne?
Ja, jetzt habe ich noch 2 Fragen zu dem Kinderthema. Das eine ist, bringt denn deine Tochter auch Freundinnen oder Freunde mit, die dann auch mit im Garten spielen und mit Gärtnern? Also wird das sozusagen, ist das ein ansteckendes Konzept, wo andere Kinder auch die Lust am Gärtnern lernen?
Ja, teilweise schon. Sind dann halt auch Freundschaften von den Kindern, wo die Eltern auch Freunde von uns sind, die sowas auch toll finden und als positiv erachten, wenn die Kids sich da auch austoben können. Also aber jetzt bis jetzt war es nicht so, dass sie direkt zum Gärtnern kommen, aber sie sitzen dann gerne gemeinsam in der Erde und dann dient das Beet quasi mal als Sandkiste oder ähnliches. Das haben wir schon auch erlebt, ja. Aber es gibt auch andere Vereine und Konzepte bei uns in der Umgebung, die sich wirklich auf die Flagge geheftet haben, dass sie regelmäßig Kinder und Familien zu sich holen und da Tage haben, wo gemeinsam angebaut wird oder geerntet und gekocht und verarbeitet. Und das sind schon schöne Ideen, die es da gibt. Und ich glaube, dass man Kids da eigentlich easy dafür begeistern kann, wenn man selber dafür brennt oder Lust hat, ihnen das zu vermitteln. Ich glaube, dass das schon ein dankbares Gebiet ist für die Kinder auch.
Also da lohnt es sich vielleicht auch mal zu googeln, wenn man Kinder hat, aber zum Beispiel keinen eigenen Garten. Was gibt es denn so eigentlich in der Region oder in der Umgebung für Möglichkeiten, Kids irgendwie in die Natur zu bringen? Finde ich auch eine tolle Idee. Und zweite Frage wäre, was ist denn, Kinder machen, haben ja auch ihren eigenen Kopf. Was ist denn, wenn deine Tochter mal gar keine Lust hat, aber ihr müsst jetzt im Garten was machen, weil irgendwie eine Ernte ansteht oder sowas?
Ja, da kann schon mal diskutiert werden und eine 4-Jährige hat tatsächlich einen starken Willen und sie sind ja mega eloquent. Also ich muss sagen, bis zu meiner Tochter hatte ich lange keine Kleinkinder mehr in meiner Umgebung und bin immer wieder überrascht mit welch jungem Alter die schon so eloquent sind und teilweise gefühlt in Grund und Boden argumentieren und du dann tatsächlich auskommst. Nee, also war bis jetzt noch nicht so, dass man sagt, jetzt muss sofort hier 3 Tage gearbeitet werden und wenn du nicht willst, dann geht alles den Bach runter, übertrieben gesagt. In der Regel schaffen wir es, dass wir irgendwie einen Konsens finden, dass man gemeinsam rausgeht. Dann arbeitet vielleicht einer intensiver am Feld und der andere spielt mit der Kleinen. Und oftmals ist es auch so, dass man man den Punkt finden muss, wie man sie quasi rauslotst. Und wenn man dann draußen ist, dann macht sie gerne mal eine halbe Stunde, Stunde sowieso ihr eigenes Ding in der Sandkiste und da kriegst du oft schon viel weiter. Und wenn sie gar nicht will, dann bleibt die Mama oder der Papa herin und der andere geht raus und man wechselt sich nachher ab. Also wie gesagt, das ist auch wieder der Schlüssel, glaube ich, eine gewisse Entspannung mit reinzubringen. Aber es stimmt schon, es gibt gewisse Zeitpunkte, ja, da muss es halt passieren. Also beispielsweise, wenn ich mir nächste Woche Mittwoch Urlaub nehme, um die Tomaten zu ernten und einzukochen, dann wäre es da nicht so prickelnd, spontan zu sagen, ach okay, du willst jetzt nicht raus, naja, dann lassen wir das halt. Aber da macht es ja natürlich auch Sinn, wenn es möglich ist, die Großeltern mit ins Boot zu holen oder Onkel, Tanten, damit die Kleinen da vielleicht noch ein Spielbuddy haben in den Momenten dann.
Ja, damit hast du meine nächste Frage im Grunde auch schon beantwortet, nämlich wie schaffst du das, so eine Balance herzustellen zwischen Alltag, Familie und Selbstversorgung? Aber natürlich, im Zweifel Urlaub nehmen, einer kümmert sich um die Kinder und einer ist im Garten und natürlich die Familie mit einbinden. Ich glaube, das wäre es, oder? Oder hast du noch einen anderen Tipp, wie du Routinen etablieren kannst, sodass es irgendwie alles einfacher wird?
Du, ganz ehrlich, also ich glaube, das hängt von jedem selbst ab, je nachdem, wie man selbst auch gepolt ist. Und es ist oft brutal schwer, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also Selbstläufer ist das keiner, aber eben resultiert teilweise auch aus dem heraus, dass ich bei manchen Dingen dann immer das Gefühl habe, das machen wir so nebenbei. Aber so, weiß ich dann, eben jetzt das Beispiel, um bei der Tomatenernte und einkochen zu bleiben, das geht halt nicht einfach so nebenbei, sondern da musst du den Fokus dann drauflegen. Und da kommen halt schon immer wieder neue Challenges und Tasks, wo man merkt, oi, ja, jetzt ist es wieder ein bisschen schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich glaube, das Sinnvollste ist, wenn man das möglichst entspannt angeht und Step by Step mit jedem Jahr gewinnst du neue Routine hinzu in dem Handling von den neuen Bereichen, die du da bespielst. Egal, ob es eine einzelne Kultur ist, wie die geführt wird übers Jahr oder eben das Imkern, whatever, da wirst du von Jahr zu Jahr besser. Und wenn man sich die Zeit gibt, sowas wirklich als Lifestyle zu sehen, dann steigt da vielleicht auch mit der Zeit das Bewusstsein, dass das ja sowieso eine Vision ist, die über mehrere Jahre geht. Und da gilt es jetzt nicht darum, das Game innerhalb von 2 Jahren durchzuspielen und ab dann bin ich sowieso unschlagbar und kann alles perfekt. Das ist ja nicht der Anspruch. Aber das klingt dann vielleicht so logisch, muss man sich auch mal bewusst sein dessen, weil die Ziele sind immer exorbitant oder schnell mal exorbitant. Und dann mit all den Verpflichtungen des Lebens kommt man schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Ist nicht ganz leicht aus.
Ja. Das glaube ich dir nach diesem Gespräch ungesehen. Dass ich, wenn ich nur mir nur vorstelle, Fischteich, Hühner, Bienenzucht, dann die ganzen Gemüsebeete, alles dann auch noch einwecken, beziehungsweise Kompott draus machen, Dörrautomat und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenbatzen. Gibt's was du noch vorhast? Oder sagst du jetzt erstmal damit klarkommen, wäre schon schön?
Also grundsätzlich, es sind alles Punkte, die in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr gewachsen sind und das darf jetzt gerne die nächsten Jahre auch noch Stück für Stück wachsen. Also da geht auch noch viel mehr, muss ich sagen. Wir sind da noch lange nicht da, wo wir hinwollen und das klingt alles vielleicht auch noch ein bisschen größer, als es schlussendlich ist. Also in puncto Selbstversorgung bin ich mir sicher, dass wir noch Luft nach oben haben und da noch weiterkommen wollen und werden. Für die Zukunft, ach Mensch, du, alle paar Monate entstehen neue Pläne und neue Visionen, wo wir gerne hinwollen. Also da wird sicher nicht langweilig werden. Jetzt aktuell ist das Thema mit den Fischteichen auf jeden Fall mal ein präsentes, wo man so hin und her gerissen ist und sich überlegt, was da vielleicht gehen würde. Ja, sonst einfach stetig wachsen.
Das klingt nach einem super Schlusswort und ich würde jetzt mal versuchen, das zusammenzufassen, was ich von dir alles gelernt habe in diesem Gespräch. Es ist so viel, dass ich wahrscheinlich nicht alles reinkriege. Aber mein erstes Overall-Learning ist, mach dich locker. Nicht zu viel am Anfang wollen und auch nicht zu schnell. Wenn es um die ersten Pflanzen für Selbstversorger geht, dann hast du gesagt, Kartoffel, Tomaten, rote Rüben, das sind vielleicht ein guter Start, weil sie auch leicht zu ziehen sind und Kartoffeln zum Beispiel auch viel einsetzbar sind, viel Energie bieten, aber auch in vielen Gerichten verwendet werden können. Tomaten können super eingemacht werden und Tomatensauce ist ja immer gewollt. Für einen Balkon, weniger ist mehr, vielleicht 2-3 Töpfe Tomaten, schnellgehende Kulturen wie Rucola oder Radieschen dazu packen, dann kann man sich da auch sehr schnell mal einfinden in die Selbstversorgerei. Bodentipps, tja, Mulchen ist auf jeden Fall sinnvoll, kann mit Stroh oder Schnittgut oder Folien sein. Im Frühjahr frischen Kompost einarbeiten, um dem Beet ein bisschen den Kraftkick zu geben. Und das Erdreich, ja, da bist du noch nicht ganz so entschieden. Nicht wenden oder nur auflockern oder dann doch mal wenden, wenn was wild gewachsen ist. Ja, und einen Gartenplan machen, das ist natürlich sinnvoll. Da hast du also verschiedene Varianten ausprobiert, die ich alle sehr, sehr spannend fand. Ich glaube aber, das ist grundsätzlich ein heißer Tipp. Ja, und dann waren wir beim Thema Ernteüberschüsse und was kann man alles damit tun? Ich zähle es jetzt nicht alles auf. Mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich habe sehr große Lust auf alles, was du da produzierst. Ja, und das Thema Kinder finde ich fast am allertollsten, weil du da also mir aus dem Herzen gesprochen hast, zu sagen, zwing dein Kind nicht in deine Perfektion rein, sondern lass es auch mal selber machen. So lernt es den Spaß an der Natur und am Gärtnern und an Nachhaltigkeit und das Verständnis dafür von ganz alleine. Ja, das wäre das, was ich für mich mitnehme. Hast du noch was hinzuzufügen?
Du, schön auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Wunderbar. Dann komme ich noch zu drei kurzen Fragen zum Schluss, nämlich wenn du ein Gartengerät wärst, welches wäre es?
Grabgabel.
Eine Grabgabel.
Ja.
Okay. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Vogelmiere wahrscheinlich, vielleicht auch Giersch oder Brennnessel.
Warum?
Weil wir die kulinarisch fast täglich verwenden mittlerweile. Also ich weiß gerade, für Giersch werde ich hier von Gartenliebhabern wahrscheinlich ein bisschen Hate bekommen, weil wenn der mal da ist, dann geht er meistens nicht mehr fort. Aber es hat eine Vitamin-C-Bombe und die drei Pflanzen kannst du in so viel Sachen eigentlich verarbeiten, ohne dass die groß herausstechen. Und sind super gesund, schmecken gut, kommen direkt aus dem Garten. Das lieben wir, ja.
Wie schön. Okay, und zum Schluss. Was sind deine liebsten Garten-Gadgets, auf die du nie wieder verzichten möchtest?
Naja, natürlich eine kleine Schaufel kannst du ja immer brauchen. Das eine oder andere Schneidgerät, darauf ist auch nicht zu verzichten. Und was ich auch immer dabei habe, ist das Schweizer Messer. Ein Klassiker.
Einfach, weil es so eine Einsatzvielfalt hat, finde ich ziemlich logisch. Markus, dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Es hat richtig Spaß gemacht und mir noch mehr Lust aufs Gärtnern. Wenn ihr alle, die hier zugehört habt, jetzt auch richtig Lust bekommen habt, dann empfehle ich euch, hört gerne alle unsere Folgen durch. Wir haben sehr, sehr viele Menschen mit sehr viel Leidenschaft für Garten und Gärtnern schon interviewt und ganz, ganz viele Infos gesammelt. Und ja, wenn ihr möchtet, dann abonniert unseren Podcast und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. 5 Sterne wären schön. Und drückt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank euch und bis zur nächsten Folge bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Danke dir, Markus.
Danke, ciao.